Ich werde heute etwas früher aufhören, damit die Evaluationsformulare ausgefüllt werden können. Das ist ja seit einigen Semestern oft gepflegt in der Philosophischen Fakultät und wir beteiligen uns daran. Also die werden so um 3:30 rumgereicht, die können Sie dann ausfüllen, die werden dann nachher wieder eingereicht von Ihnen, also abgeholt. Okay, was wir gerade versucht haben, war irgendwie ein Mittel zu finden, dass der Mitschnitt also parallel läuft mit dieser PowerPoint-Präsentation. Das heißt, dass wenn Leute sich den Podcast anschauen, dass die in irgendeiner Weise auch Zugang haben zu die Slides, zu den Slides, die hier präsentiert werden. Aber da kümmern wir uns noch drum. Okay. In der letzten oder vorletzten Vorlesung habe ich klargemacht, weshalb das Problem der Ewigkeit der Welt eigentlich eine philosophische Kontroverse ist. Und in der letzten Sitzung bin ich dann damit angefangen, die verschiedenen Argumente zu betrachten. Und da haben wir ja schon gesehen, dass diese Argumente immer abhängig sind von bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel man über Unendlichkeit denkt. Und wenn man also diese Voraussetzungen ändert, werden natürlich die Karten auch wieder neu gemischt für die Argumente für und wider. Insofern ist die Sache, ist jetzt die Welt ewig oder nicht, eigentlich nie entschieden, weil sich ja vieles tun kann bei diesen Voraussetzungen. Was ich heute tun werde, ist also weitergehen mit diesen Argumenten. Und Ich habe diese Argumente, da muss ich mich entschuldigen, ich habe die so ein bisschen aus der Geschichte der Philosophie geholt, versucht die also historisch zu ordnen, aber für mich geht es jetzt hier vor allem um den Inhalt dieser Argumente und deshalb habe ich die Argumente von diesen griechischen Aristoteles-Kommentatoren eigentlich in drei Gruppen verteilt. Das letzte Mal hatten wir die Argumente, die also mit Ewigkeit operieren. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Typ, eigentlich viel fundamentaler noch, dass hier um die Grundsatzfrage einer Begründung geht. Und ich hatte, glaube ich, die letzte Sitzung damit geendet, dass ich zwei Typen von Begründung unterschied. Also eine reelle Begründung, wo man die faktische Ursache nennt, oder eher eine, sagen wir mal, rationale Begründung, wo man eine begriffliche Ursache aufführt. Und ich gebe mal ein Beispiel von dem Letzten. Wenn ich sagen würde, gesetzt, ich spreche über das erste Prinzip und ich gehe davon aus, dass das erste Prinzip ungeteilt ist, wie Aristoteles in seiner Metaphysik, und ich stelle fest, dass dieses erste Prinzip ist und dass dieses erste Prinzip ein denkendes Prinzip ist, kann ich mich noch immer zurechtlegen, wie ich jetzt mein Begriff vom Sein dieses ersten Prinzip denke zu dem Begriff des Denkens dieses ersten Prinzip. Weil ich kann ja sagen, nun, Sein geht ja vor Denken, weil etwas muss sein, bevor es denken kann. Und so leite ich quasi das Denken ab aus dem Sein dieses ersten Prinzips. Aber reell gesprochen gibt es natürlich keine Ableitung, weil das Sein des ersten Prinzips ist das erste Prinzip. Also was man eine rationale Begründung nennen könnte, ist eigentlich eine Begründung auf der theoretischen Ebene, wo man also eigentlich angibt, wie man die verschiedenen Konzepte, die man bezüglich einer Sache hat, in der Theorie zueinander ordnet. Das besagt aber gar nichts über reelle Vorgänge in dem Gegenstand selbst. Das wäre aber, wenn man eine reelle Begründung geben würde. Gesetze, wenn ich hier jetzt diesen Zettel also kaputt reißt, das werde ich nicht tun, weil dann weiß ich nicht mal, was ich sagen muss. Aber gesetzlich würde hier dieses Blatt kaputt reißen, da bin ich die reelle Ursache dieses Kaputtreißen. Und gleichzeitig muss in diesem Papier eine reelle Möglichkeit da sein, dass es auch kaputtgerissen werden kann. Und wenn diese reelle Ursache nicht gegeben sind, also ich meine faktisch reell nicht gegeben sind, dann wird das Papier nicht durchgerissen. Wenn ich nicht hier bin und das Papier liegt hier und ich wäre die Ursache, die das Papier durchreißen muss, dann wird das Papier nicht durchgerissen. Ja? Wird das doch auf einmal durchgerissen obwohl ich nicht da bin, dann spricht man von einem Wunder. Und weshalb spricht man von einem Wunder? Weil die Realität, die reelle Ursache, es eigentlich nicht zulässt, dass ohne dass die reelle Ursachen da sind, das Papier durchgerissen wird. Ja? Weil Veränderung hat eine Ursache. Das muss man ganz konkret benennen können. Okay, und so sehen Sie, dass, ich weiß nicht, ob Sie schon durchblicken, wenn Sie bei der Frage nach der Begründung, bei der Ewigkeit der Welt, von einer reellen Begründung ausgehen, dass die Welt wie von selbst ewig ist. Weil dann müssen Sie immer eine Ursache haben, die das ja quasi hervorbringt, aus denen die Welt hervorgegangen werden kann. Nun, diese Ursache ist immer vor der Welt. Also gibt es etwas vor der Welt, das heißt, das dann zur Welt gehört, weil Welt war ja so ein großer Begriff, das alles der alles umfasst. Und somit kriegt man eigentlich wie von selbst, dass wenn man also eine reelle Grund sucht, die Welt ewig ist. Ich nenne jetzt mal ein Argument oder zitiere jetzt mal ein Argument von Simplicius. If things exist at a later time, not at an earlier, das heißt, wenn man also ein genaues Moment auf eine Zeitachse angeben kann, they cannot have come from nothing. For what comes from something, jetzt muss man eigentlich hinzufügen, at a certain time, is brought to light in accordance with the chain of preceding and following events. Wenn du also sagst, dass etwas entsteht, wenn es vorher nicht war, dann gibst du also irgendwie einen reellen Ablauf an. In der Tat, ja. So, they cannot have come from nothing, for what comes from something at a certain time, füge ich hinzu, is brought to light in accordance with a chain of preceding and following events. Jetzt gibt er ein Beispiel. The Trojan War, for example, was capable of happening at that time, also auf ein ganz bestimmtes Moment, not at another, because of the chain of events preceding, accompanying and following it. But if things existed from nothing, why should they come into being at one time rather than another? Das heißt, wenn dieses Papier jetzt durchgerissen wird, dann wird das durchgerissen durch gewisse Ursachen, die bestimmen, dass es auf diesem Moment T durchgerissen wird. Und dieselbe Ursache machen, dass es nicht vorher und nicht nachher durchgerissen war. Ja? Und so kann man auch, wenn man also nach einem ganz bestimmten Moment fragt, fragt man also nach einem bestimmten Moment in eine gewisse Konstellation. Und das impliziert, dass es immer ein Vorher und ein Nachher gibt. Das heißt, wenn Sie einen reellen Grund fragen, sind Sie immer bei einer ewigen Welt. Weil Sie dann quasi die Welt aus einem Grund heraus verstehen wollen. Und so etwas gibt es immer etwas, das der Welt vorgeordnet ist, also was eigentlich dann zur Welt gehört, woraus die Welt entstanden ist. Nun, dasselbe Argument kommt in diesem Werk später nochmal zurück. Und hier sehen wir, dass die Frage nach dem Ursprung, also die Frage nach dem Wann, in einem ganz bestimmten Kontext gehört und dass dieser Kontext eigentlich schon die Antwort impliziert, dass sie nicht aus dem Nichts sein kann. Wir lesen mal das Folgende. With things created out of nothing. Also wenn du jetzt Dinge hast, die aus dem Nichts entstanden sind, there is no reason why they should have passed into being at one time and not at another. Weil du sagst, ja, es ist aus dem Nichts, du gibst keinen einzigen Grund an und du willst auch keinen einzigen Grund angeben. Dann gibt es also keinen Grund, weshalb nicht früher, in the way that what comes into being from something has an immediate, obvious reason for coming into being at that time. Because, as I said, of the chain of what precedes and what follows. Ist also relativ trivial. Nun, in einem anderen Text, also was wir jetzt gesehen haben, war sein Simplicios Kommentar zur Physik des Aristoteles. In einem anderen Kommentar zu Aristoteles, auch einer der physischen Werke von Aristoteles, nämlich sein Kommentar zu De Kailo, geht Simplicius nochmals auf diese Frage ein. Da wird die Sache noch etwas komplizierter. Die Frage, wann, als eine zu beantwortende Frage, impliziert immer eine ganz gewisse Realitätsstruktur, wo etwas aus etwas anderes entsteht. Und deshalb ist es in dieser Realitätsstruktur unmöglich, über eine Welt zu denken, die aus dem Nichts entstanden ist. Weil wenn man diese Voraussetzung macht, also von den reellen Ursachen, da kann nichts aus dem Nichts entstehen. Okay, aber er geht noch einen Schritt weiter. Wenn die Welt ewig ist, und das folgt also aus dieser Realitätsstruktur, dann ist die Frage, wann ist die Welt entstanden, eigentlich eine absurde, dumme Frage. Weil sie ist nämlich nicht entstanden. Und so sieht man hier also klar, wie eine bestimmte Realitätsauffassung, die nach einer Begründung sucht, direkte Konsequenzen hat für die Antwort. Bevor wir das lesen, also es hat ja in der Philosophie Kritiken gegeben auf eine solche Weise, die Welt zu verstehen. Weil man dann gesagt hat, ja, wenn du dich mit Prinzipien beschäftigst, dann kannst du quasi die nicht auf dieselbe Weise versuchen zu verstehen, wie wenn du das verstehst, was aus diesen Prinzipien hervorgegangen ist. Weil das, was aus den Prinzipien hervorgegangen ist, da kannst du quasi logische, rationale Begründung und reelle Begründung einander decken lassen. Aber beim ersten Prinzip, das hat ja keinen reellen Grund. Und die Frage ist, wie begründest du jetzt die Annahme von gewissen ersten Prinzipien? Und so sehen Sie, dass zum Beispiel Aristoteles, wir haben das damals in der Vorlesung Beweistheorien gesehen, wenn er spricht über die Erkenntnis der ersten Prinzipien, dass das eine andere Erkenntnis ist, als die Erkenntnis dessen, was aus diesen Prinzipien abgeleitet wird. Oder wenn Sie so in der Geschichte der Metaphysik schauen, sehen Sie, dass es vor allem in der neuplatonischen Tradition eine ganz andere Wissenschaft vom ersten Prinzip gegeben hat, als von dem, was aus dem ersten Prinzip abgeleitet wird. Und meistens spricht man dann von einer Art von unsagbare Sagen oder eine Art von, also der technische Begriff ist dann eine sogenannte mystische Theologie, Theologia Mystica, Theologie nicht im Sinne von Offenbarungstheologie, sondern sprechen über das erste Prinzip, dass man weiß, dass wenn du darüber sprichst und das versuchst zu rationalisieren, die normale Rationalitätskonzepte eigentlich nicht funktionieren. Interessanterweise ist das etwas, was in den letzten 30 Jahren, vor allem in der französischen Philosophie, dann auch angewandt wird auf jedweden Gegenstand. Weil dann sagt man, ich kann eigentlich mit meinem Denken die Wahrheit an den jedweden Gegenstand eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen. Weil der Gegenstand hat etwas Eigenes. Und wenn ich ihn versuche zu greifen mit meinen Konzepten, dann bin ich ihm eigentlich schon direkt untreu, weil ich ihn verstehe mit etwas, was nicht zu dieser Sache gehört. Und so sehen Sie, dass diese Konzepte, die früher angewandt wurden für das Sprechen über ein Unbegründendes, dass das auch also von einigen Denkern heute angewandt wird, wo es geht um Verständnis jedweder Gegenstand in der Wirklichkeit. Okay. Das war nur eine kleine Fußnote. Jetzt gehen wir zu diesem Argument von Simplicius in seinem Kommentar zu De Kailo. But where something first does not exist and later does, also wo etwas entsteht, if there is no previous aptitude for its existence, wenn es da keine reelle Veranlagung gibt, dass das Ding entsteht, why on earth did it come for then and not in another time? Wenn du das sagst, dann kannst du eigentlich immer sagen, ja, sag du, die Welt ist entstanden vor 8000 Jahren, da kannst du auch mit genau dieselbe Begründung sagen, die Welt ist für 8001 Jahre entstanden. Mit derselben Begründung 8002, 3, 4, 5, 6, ups, und so bist du ad infinitum. Well, since it has a time preceding the time when it appears in being, weil du sagst ja, es entsteht auf einem ganz bestimmten Moment, is the time of its appearance continuous with the earlier time and arranged after it? If someone says, why has today appeared now? So, weshalb ist es heute heute? Wenn Sie das jemand fragen, dann wird er sagen, ja, weil gestern gestern war und morgen morgen. So einfach ist es. The answer is ready that it got this position in the whole of time, which with some days preceding it and others following. So too what happens at the present time has things preceding it out of which it arises. So das, was jetzt existiert, hat eine Vergangenheit, die das jetzige Bestehen möglich gemacht hat, and things following it into which it changes. Und also das, was aus dem hervorgeht. For the movement of heavens, by which it is immediately accomplished, also has a movement preceding it. Also hier wird gesagt, die Bewegungen auf Erde wurden nach dem klassischen aristotelischen Weltbild ja hervorgebracht durch Bewegungen der Himmelssphäre. And that is why such things come about and cease not earlier, not later, but now. So if something was established from not being and perishes into not being, no one, I think, could explain its doing so now and not earlier. So hier sehen Sie, dass wenn man also nach einer Begründung fragt und man versteht diese Begründung als eine reelle Begründung, und das ist natürlich die Art und Weise, wie in einem physischen Weltbild, also die physische Kategorie von Aristoteles operiert werden muss, die Begründung muss immer eine reelle Begründung sein, dann hast du wie von selbst eine ewige Welt. Okay. Ich sag mal so, dann kannst du schon die Antwort geben, ohne dass du Physik studiert hast. Also das ist implizit, der Physiker wird immer mit einer solchen Antwort kommen. Da brauchen Sie sich nicht drüber zu wundern. Brauchen Sie auch nicht böse zu werden oder nervös zu werden, wenn Sie gern das Gegenteil hören wollen. Okay. Um nun zu sehen, wie die Verteidiger einer Schöpfung in der Zeit hierauf reagieren, gehen wir jetzt zu einer dritten Gruppe von Argumenten. Und hier muss ich vorher noch einige Informationen geben. Weil hier kommen wir bei Autoren, das ist eigentlich typisch für diese Kommentatoren, diese griechischen Kommentatoren aus der Zeit 200 bis 600 nach Christus. Es findet immer eine gewisse Vermischung statt zwischen Platon und Aristoteles. Nun, für Aristoteles, Metaphysica 12 oder Physik Buch 8, gibt es einen unbewegten Beweger, der ewig ist. Zwei, es gibt auch eine Welt, die ewig ist und die durch diesen unbewegten Beweger bewegt wird. Und dieser unbewegte Beweger hat nur die Bewegung hervorgebracht. Also eigentlich geht Aristoteles davon aus, die verschiedenen Substanzen, also Mensch, also die verschiedenen Formen sind eigentlich ewig. Und die werden durch diese Himmelsbewegungen nur immer neu gemischt. Also, es gibt ein erstes Prinzip, das ist das Prinzip der Bewegung und der bewegt die Formen hier. Jetzt dritter Punkt. Aus neoplatonischen Quellen und neuplatonischen Quellen sind die Quellen, die von Autoren in der platonischen Tradition ausgearbeitet wurden, holte man die Idee, dass die Wirklichkeit, ganz anders als bei Aristoteles, aus diesem ersten Prinzip emaniert ist. Weil man fand es eigentlich unverständlich, dass der Aristoteles also von verschiedenen Dingen sprach, aber nicht begründete, weshalb es diese Dinge gab. Der sagte, ja, du gehst einfach von einem gewissen Universum aus, das nimmst du als solche an, aber du begründest nicht, weshalb es diese verschiedenen Formen gibt. Und deshalb versuchte die neuplatonische Autoren das quasi aus dem ersten Prinzip selbst abzuleiten. Also die gingen dann davon aus, dass diese Vielheit von Dingen auf eine ganz besondere Weise aus diesem ersten Prinzip wie aus einer Quelle ausgeströmt sei. Das heißt, für diese neuplatonische Autoren ist das erste Prinzip nicht nur Prinzip der Bewegung, sondern des ganzen Seins. Die Dinge sind nicht nur qua Bewegung, sondern was ihre ganze Natur betrifft, von diesem Ersten abhängig. Okay, vierter Punkt. Damit ist das Problem der Ewigkeit der Welt noch nicht gelöst, denn hier kriegt man natürlich das Problem in eine neue Form zurück. Wann hat dieses erste Prinzip die Welt hervorgebracht? Das heißt, hier hast du noch immer kein Argument gegen die Ewigkeit, weil du dann kannst dann sagen, ja, dieses erste Prinzip ist ewig, also weshalb hat es nicht ewig die Welt hervorgebracht? Und die Verteidiger der Ewigkeit, die sagten dann auch, als diese anderen eher neuplatonisch argumentierte, ausgebildete christliche Autoren versuchte, auf diese Art und Weise die Zeitlichkeit der Welt zu begründen, indem die Welt abhängig ist von dem ersten Prinzip, dann sagte die, nein, wenn die Welt nicht ewig hervorgebracht ist, dann habt ihr ein ganz großes Problem, weil dann ist entweder Gott nicht vollkommen, also der kriegt den Motor nicht angeschmissen, das dauert eine Zeit, oder er ist eifersüchtig. Also er hat gesagt, nein, also bitte erstmal warten. Ich bin der Größte und die Welt soll erstmal warten. Also das gehört nicht seiner Qualität als vollkommenes Prinzip. Und hier sehen wir, das ist also ein Fazit, das Sie aus dieser Vorlesung ziehen können, wie etwas, das als Wahrheit angenommen wurde, weil die christlichen Autoren wurden sagen, ja, aber dass die Welt in der Zeit geschaffen ist, ist eine Wahrheit, die ist unverrückbar, weil das lehrt der Glaube. Also muss ich mir irgendwie ein Konzept vom ersten Prinzip zurechtlegen, die das verständlich macht. Und dann argumentierte man so, und das ist etwas, was einen großen Einfluss auf die westliche Metaphysik gehabt hat, sagte man, dieses erste Prinzip wird ja von nichts anderes bestimmt. Deshalb ist es ja erstes Prinzip. Also die Unendlichkeit des ersten Prinzips muss man eigentlich nicht denken als eine Unendlichkeit in der Zeit, dass es immer dauert, sondern als eine vom Nichts bestimmt werden. Dieses Prinzip ist also absolut frei. Du kannst eigentlich, wenn du jetzt schaust, weshalb hat das Prinzip etwas hervorgebracht, gar nicht nach einem Grund fragen. Weil wenn du nach einem Grund fragst, nimmst du eigentlich die Absolutheit, die Unendlichkeit dieses ersten Prinzips gar nicht seriös. Also eigentlich heißt es, wenn du fragen willst, wie hat dieses Prinzip hervorgebracht, dann musst du sagen, hier kann ich keinen Grund anführen. Und Schöpfung aus dem Nichts heißt, ich kann keinen Grund anführen. Und wenn man dann sagt, wie ist es mit der Zeitlichkeit, sagt man, ja, dieses in der Zeit sein trifft nicht zu auf dieses erste Prinzip. Das wird von nichts begrenzt. Das ist immer in jedem Moment so, wie es in jedem Moment ist, in jedem anderen Moment ist. Das ist immer vollkommen bei sich selbst. Da kannst du gar nicht von einer Zeitachse sprechen. Hier in dieser Welt schon. Und wenn gesagt wird, die Welt ist in der Zeit geschaffen, heißt es eigentlich, die Welt ist, die besteht im Bereich des Zeitlichen. Und somit hat die einen Anfang. Ein Anfang heißt, die wurde in die Zeit hineingesetzt. Die Welt hat einen Anfang, wenn du das vergleichst mit der außerhalb der Zeit seines ersten Prinzips. Und wenn die Physiker dann sagen, ja, aber warte, du musst doch über Anfang ganz anders denken, dann sagen die, ja, das gilt hier. Aber wenn du jetzt versuchst, die Problematik Ewigkeit der Welt auf der Bezug erste Ursache und vom ersten Ursache hervorgebrachte zu denken, dann operierst du mit anderen Kategorien. Unendlich, nicht in der Zeit oder wie eine Linie, sondern eine unendliche Vollkommenheit. Und zwei unendliche Vollkommenheiten kann es nicht geben, weil dann wäre ein von beiden nicht vollkommen. Also heißt es, dass jedwedes vom Ersten hervorgebracht notwendigerweise begrenzt ist. Und das erste Merkmal ist die Zeit. Es ist zeitlich begrenzt. Das zweite wäre dann seinem Wesen nach begrenzt. Ja, so sehen Sie, wie diese Problematik in eine ganz andere Konstellation gedrückt wird. Und das ist übrigens nicht die einzige Situation, wo gewisse Fakten, die für uns jetzt also nicht mehr als Faktum gelten, weil wir würden sagen, naja, die Ewigkeit der Welt, ist das jetzt ein, oder die Zeitlichkeit der Welt, ist das jetzt ein Faktum? Oder die Inkarnation Christi, ist das jetzt ein Faktum? Das nehmen wir nicht mehr als Faktum. Aber diese Fakten haben in gewisser Epoche der Philosophiegeschichte ein unheimlich viel Holz aufs philosophische Feuer geschmissen, ne? Und Philosophen dazu gebracht, Konzepte neu zu überdenken. Und die Resten, ich sage immer, das ist wie bei Schnecken, die, wenn es dann geregnet hat, kommen die. Und wenn es dann trocken wird, dann liegen nur noch die Schneckenhäuser da. Und so ist dieses Konzept von einem unendliches Ersten-Prinzip, was also in der aristotelischen Tradition eigentlich nicht geht, weil Aristoteles würde sagen, Unendlichkeit, das ist unvollkommen, weil es heißt, er kann immer noch was hinzufügen, es ist nicht abgeschlossen. Deshalb sagt Aristoteles nie, dass das erste Prinzip unendlich ist. Aber die christlichen Autoren versuchten das also, die mussten Fakten explizieren und suchten deshalb das erste Prinzip neu zu denken und dachte damit auch das Konzept der Unendlichkeit neu. Das ist eigentlich als so ein, wenn Sie Hegel lesen, finden Sie genau dasselbe. Der würde sagen, das ist nur die einzige richtige Auffassung über Unendlichkeit. Nicht diese physische. Es ist wie eine Art von Schneckenhaus, das in der Philosophie liegen geblieben ist, wovon viele eigentlich gar nicht mehr wissen, wer hat das eigentlich erfunden. Aber irgendwie funktioniert es. Wir können es für viele Dinge einsetzen. Ne? So müssen Sie Philosophiegeschichte lesen. Und solche Kontroversen, die ich hier in dieser Vorlesung besprechen, das sind quasi die Ofen, wo vor allem diese neuen Begriffe geschmolzen wurde, weil die Debatten nicht entschieden werden konnten. Okay. Und so sehen Sie, dass diese christlichen Autoren dann immer ausgehen von der Freiheit Gottes. Freiheit heißt dann eigentlich, Gott ist von nichts bestimmt. Hier können wir also müssen wir annehmen, dass er die Welt also in der Zeit gemacht hat. In der Zeit gemacht, zu verstehen, wie ich das gerade ausgelegt habe. Hier Philoponus gegen Proklos. Und Proklos ist so ein neuplatonischer Autor, der also davon ausgeht, dass eigentlich die Welt ewig ist, weil das erste Prinzip ewig ist. For if God, sagt Philoponus, for if God always had the will that he ordered exist, it does not follow that he willed that it always exist. Also er macht hier eine Unterscheidung zwischen der ewige Wille, dieses erste Prinzip, und das, was dieses ewige Prinzip eigentlich ewig will. Ich kann ja jetzt wollen, also nach der Vorlesung eine Tasse Kaffee trinken zu gehen. Das heißt nicht, dass ich die jetzt schon trinken gehe. Aber alles, was ich quasi außerhalb mir will, muss irgendwie in einen Zeitplan eingebacken sein. Und deshalb würde die sagen, ist notwendigerweise die Welt in der Zeit geschaffen. For if God constitutes all things just by willing them, also in diese freie Ausströmung, still he wills them to exist at some time. Weil wenn er die Welt als eine zeitliche macht, dann gibt es in dieser Welt immer ganz bestimmte Zeitabschnitte. He wills them to exist when it is good for each to exist. Das ist quasi eine Umformulierung dieser reellen Begründungen. Jedes Ding hat seine eigene Zeit. And so it is good for each to exist according to its natural capacities or capability. Aber wie gesagt, auch hier kann man natürlich noch immer verlangen, dass man einen Grund gibt. Und das sehen wir bei Themistios, also auch ein früheren Aristoteles-Kommentator, dass nur bei einer bestimmten Auffassung über die erste Ursache funktioniert das Argument von Philoponus, so hebt er hervor. Das heißt, Themistios in seinem Kommentar zur Physik hält fest, dass das erste Prinzip selbst keine Ursache hat und es kann auch sich selbst nicht verursachen. Und deshalb, sagt er, kann natürlich die Zeit, also die Schöpfung nur ewig sein. Also der geht eigentlich einen Schritt, er war auch früher als Philoponus, aber hier finden Sie das Argument, dass also von, sagen wir mal, nicht-christliche, neuplatonische Autoren verteidigt wurde, die würde sagen, ja, aber das erste Prinzip kann doch von nichts bestimmt werden. Es kann sich selbst also auch nicht bestimmen, in einer bestimmten Zeit etwas zu tun. And how could we imagine, sagt also dieser Verteidiger der Ewigkeit, and how could we imagine its mover being eternal without motion eternally proceeding from it? For there is nothing to stop motion from proceeding from it. Weil das Erste hat ja keine Ursache. Nor does anything come into being in whatever condition, nicht durch dieses erste Prinzip, weil es ja keine Ursache hat, and cause it to be. For all that comes into being comes from it, diese erste Ursache. There is nothing but it alone which can stop it or awaken its desire. Aber dann hast du also eine Ursache in diese erste Ursache. Ja? Und deshalb, dass das Argument von Philoponus, das Gegenargument, eigentlich ein ziemlich starkes Argument ist, weil das ist immun für diese Kritik, weil er würde sagen, nein, es ist nicht so, dass Gott also die Welt gemacht hat und dann erstmal gestoppt hat. Aber wenn diese Welt aus der ersten Ursache rausströmt, hat sie wie von selbst schon andere Eigenschaften, weil sie nämlich verursacht ist. Das erste Prinzip ist unverursacht. Dieses Verursachte kann also nicht dieselbe Vollkommenheit haben und ist damit in die Zeit. Und das ist dann der zeitliche Anfang der Welt. Okay, ich stoppe hier mit diesem Kommentar der Antiken. Sie haben jetzt so gesehen, welche verschiedenen Gruppen von also Argumenten es gibt. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen deutlich geworden ist, wie stark die Antworten immer abhängen von den Voraussetzungen, die man annimmt und unter welche Bedingungen man die Frage stellen kann. Nun, diese Feststellung ist nicht neu, dass das also abhängig ist von den Voraussetzungen. Sie wurde in der Geschichte der Philosophie jedoch extra hervorgehoben. Und jetzt kommen wir in eine neue Periode, wo man aus religiösen Gründen einen zeitlichen Anfang annahm. Weil für die meisten griechischen Kommentatoren war es irgendwie eine gedankliche Übung, wie man das auch bei Aristoteles sehen kann. Es ist ein Problema Neutrum. Darüber kann man debattieren. Aber für die christlichen und auch islamischen Autoren war das ja eine Glaubenswahrheit, an dem nicht gerüttelt werden konnte. Und mit diesem Faktum wurde dann an die Philosophie herangegangen und untersuchte man, wodurch kommt es eigentlich, dass der Aristoteles, der so klug war, zum gegenteiligen Schluss gekommen ist in seiner Physik. Und so untersuchte man gerade die Präsuppositionen. angezettelt durch diese religiöse Evidenzen. Und das geschah schon in der Antike, deshalb habe ich diesen Philoponus zitiert, aber vor allem bei den islamischen und christlichen Autoren. Und damit bin ich jetzt bei Punkt 4 angekommen. Also die Diskussion im Mittelalter. Also ein Text, wo es ganz deutlich um die Prämissen geht, ist ein Text, den wir auch bei dem Universalienproblem uns angeschaut haben, nämlich diesen Text von Ibn Sabin in dieser sizilianischen Frage. Und hier sieht man auch, wie wörtlich dieser Ibn Sabin auf die Sache eingeht. Also typisch mittelalterlich, würde ich sagen. Er kritisiert nämlich diesen Friedrich II., der ja diese Fragen ihm gestellt hat, wo dann auch die Frage dabei war, wie steht es eigentlich mit Aristoteles' Auffassung über die Ewigkeit der Welt? Und er kritisiert ihm, dass er die Frage schlecht gestellt hat. Wir hatten das ja auch gesehen bei dem Problem der Universalien. Ne? Und Ibn Sabin zeigt dann, dass es genau bei dieser Frage eine ganze Menge Ambiguitäten gibt, die man erstmal lösen muss, um überhaupt die Frage einer Antwort näher führen zu können. Und sagt er, diese Ambiguitäten haben dazu geführt, dass einigen von Aristoteles sagen, dass er die Ewigkeit der Welt gelehrt hat. Das haben die konsequent gemacht, weil wenn du gewisse Voraussetzungen annimmst, folgt notwendigerweise das und so weiter. Schauen wir uns mal diesen Text wieder an. Also Sie wissen, dieser Text ist in dieser Herder Philosophische Bibliothek herausgegeben. Übrigens muss ich sagen, dass da viele sehr interessante Texte herausgegeben sind, also für den Bereich des Mittelalters. Und ich finde vor allem mutig, dass die Herausgeber auch die Texte in der Originalsprache immer dabei abgedruckt haben. Also nicht nur das Lateinische, sondern auch das Arabische oder Hebräische. Also insofern können Sie sich noch ein bisschen üben, wenn Sie das wollen. Wir lesen mal ganz am Anfang, was der Ibn Sabin, also den Friedrich II., antwortet. Wir sind jetzt so im 13. Jahrhundert, im andalusischen Bereich. Du hast nun aber gesagt, Friedrich, du hast gesagt, der Weise, das ist Aristoteles, drückt sich in allen seinen Äußerungen über die Ewigkeit der Welt klar aus. Es besteht kein Zweifel, dass dies seine Meinung ist. Nur, wenn er sie bewiesen hat, was ist dann sein Beweis? Und wenn er sie nicht bewiesen hat, woher kommen dann seine Aussage darüber? Also der Friedrich, ja, das ist natürlich eine literarische Gestalt, aber der Friedrich hat den Ibn Sabin also gesagt, der Aristoteles sagt, die Welt ist ewig. Hat er das jetzt bewiesen oder nicht? Dies ist der Wortlaut deiner Aussage. Das hast du mir genau gesagt. Das hat der Friedrich ihm nicht gesagt, aber der Ibn Sabin will zeigen, okay, das ist eine gängige Frage und ich zeige jetzt, wo die Schwierigkeiten bei dieser Frage liegen. Und das fängt direkt schon bei dem allerersten an, wenn er sagt, der Weise drückt sich in allen seinen Äußerungen über die Ewigkeit der Welt klar aus. Also Sie sehen schon die erste Ambiguität in allen seinen Äußerungen über die Ewigkeit der Welt klar oder in alle seine Äußerungen über die Ewigkeit der Welt. Entschuldige, dass das jetzt so banal ist. Okay, dies ist der Wortlaut deiner Aussage. Es ist aber nicht zutreffend, wenn du von allen seinen Äußerungen sprichst. Denn der Mann, Aristoteles, sprach über alle Wissenschaften, ohne dass er sich darin mit der Ewigkeit der Welt beschäftigt hat. Also die erste Ohrfeige, so musst du keine Frage stellen. Er hat sie darin nicht erwähnt, also wo er über die anderen Dinge sprach, die Frage der Ewigkeit der Welt. Und dies ist offensichtlich und klar. Okay. Die Bücher, in denen er davon sprach, seinen Glauben zeigte und die Ewigkeit der Welt erörterte, sind bekannt und von begrenzter Anzahl. Also, bitte. Jetzt kommt die zweite Ohrfeige. Dann hat man ihm den Ausdruck der Ewigkeit zugeschrieben, nämlich eine Gruppe seiner ihm nachfolgenden Anhänger und wer ihm nahe war. Von der Ewigkeit wird, und da steht nämlich, das muss eigentlich jedoch sein, von der Ewigkeit wird jedoch mit einer Homonymie gesprochen, also mehrdeutig. Wie wir es in der Metaphysik darlegen, also der Ibn Sabin hat ein Werk geschrieben worden, wo er das klar machte, wie diese Begriffe verwendet werden müssen. Und wir führen es für dich nachher aus mit der Hilfe Gottes des Erhabenen. Also ich will sagen, ja, das sagen einige von Aristoteles, aber die nehmen seine Begriffe in eine ganz bestimmte Bedeutung. Und du musst wissen, welche Begriffe bei dieser Problematik also schwierig sind. Und dann kommt er mit so einer solchen Liste. Du musst lernen, was die Welt, also was heißt Welt? Was heißt Ewigkeit? Was heißt Entstehen in der Zeit? Was heißt Neuschöpfung? Was ist Schöpfung? Durch ihre Kenntnis wird die Wahrheit für dich verständlich. Also wenn du diese Konzepte gut verstanden hast, dann siehst du direkt, was daraus folgt. Wie wäre es dir nach der Kenntnis Gottes des Einzelnen, des Einzigen, des Erhabenen und Geheiligten ausführlich darlegen? Also wie er will, dass du es weißt. Weil diese Wörter als Homonyme verwendet werden, also doppeldeutige Begriffe, schreiben sie eine Gruppe der Alten und der Neuedenker, möge Gott ihnen alle vergeben, ihm, das heißt Aristoteles, zu. Und sie hatten widersprüchliche Überzeugungen von seinen Worten und Ausdrücken. Also sagt, diese ganze Debatte ist eine Debatte, die letztendlich in der Bedeutung von Wörtern gründet. Sie sehen, dass die Autoren schon ziemlich schnell, also im Laufe der Geschichte, verstanden haben, wo der Kern des Problems liegt. Okay, Ibn Sabin zeigt dann, dass ausgehend von bestimmten Prämissen, der er selbst äußert sich hier nicht, ob er jetzt der Meinung ist, ob die Welt ewig ist oder nicht, weil er nur die Frage von diesem Kaiser behandeln will, ob die Welt, was Aristoteles gesagt hat. Und er zeigt, dass der Aristoteles, wenn man von bestimmten Auffassungen ausgeht, ein demonstrativer Beweis gegeben hat für die Ewigkeit der Welt. Das heißt, demonstrativer Beweis, es gibt ja verschiedene Typen von Beweisen, ein demonstrativer Beweis heißt ein endgültiger Beweis, also ein Beweis, der nicht widerlegt werden kann. Und er gibt so mehrere, und ich gebe mal jetzt der klassische Beweis, also der immer wieder gegeben wird als der zentrale Beweis, und Sie sehen, dass er hier davon ausgeht, so formuliert stimmt der Beweis. Beweis der Ewigkeit der Welt aus der Ewigkeit der Zeit. Wisse, dass der demonstrative Beweis, also nachdem du gefragt hast, also wenn du wissen willst, was der Beweis ist, den Aristoteles in seine Werke gegeben hat und der funktioniert, und den ich dir mit der Kunst der Zusammensetzung beschrieben habe, derjenige ist, den ich dir jetzt mit der Hilfe Gottes, er ist mächtig und groß, anführe. Und wir sagen, jetzt kommt es, der Weise, also Aristoteles, sah, dass ein Neuauftreten von etwas, nachdem es zuvor nicht gewesen war, nur in der Bedeutung von Nachfolgen verstanden werden kann. Und im Ganzen kann es nur so verstanden werden, dass die Zeit ihm vorausgeht. Also Nachfolgen impliziert, dass etwas vorausgeht. Die Zeit gehörte bei ihm, bei Aristoteles, zu den Eigenschaften der Welt. Sie ist die Quantität der Bewegung von der Seite des Vorhergehens und des Nachfolgens her. Also die Zeit misst Entstehen, Situation vorher, Situation nachher. Wenn dies richtig ist und sie, die Zeit, nicht von ihr, das heißt der Welt, abgelöst wird, das heißt, nimmst du Zeit in der Bedeutung, wie wir es jetzt hier nehmen, also nach der Welt, so ist die Neuschöpfung ohne vorausgegangene Zeit nach dieser Betrachtung unmöglich, da ja immer ein Vorausgehen und ein Nachfolgen notwendig sind. Also er zeigt dir, wie trivial der Punkt eigentlich ist. Also dieser Ibn Sabin, wir haben ja gesagt, der hält sich hier nur an seine Aufgabe, den Text von Aristoteles auszulegen. Und das ist für uns ein ganz bisschen verwirrend, weil wir eigentlich immer gewohnt sind, also moderne Autoren, die gehen eher ganzheitlich vor. Das heißt, die würden nicht nur einen kritisieren, sondern gleichzeitig auch sagen, was die selbst meinen. Das haben Sie ja öfters in einer Diskussion erlebt. Wenn Sie jemanden kritisieren, dann sagt der Kritisierte, ja und Sie, was meinen Sie dann? Aber das gehört eigentlich zum damaligen Wissenschaftsbetrieb. Das heißt, man hat eine Frage und nur die Frage wird beantwortet und nachher geht man nach Hause. Und das sehen wir auch bei anderen arabischen Denkern. Und ein ganz bekannter, also im arabischen Bereich, im Lateinischen, ist er ein bisschen eine schimmernde Figur, da werde ich nachher noch was drüber sagen, ist Al-Ghazali. Weil Al-Ghazali wird jetzt noch so im islamischen Bereich groß gefeiert als derjenige, der die Inkohärenz der philosophischen Beweisführungen dargelegt hat, wo es um religiöse Fragen geht. Also der Al-Ghazali hat ein Werk geschrieben über die Unzulänglichkeit von philosophischen Argumentationen. Und dieses Werk wurde von Averroes später kritisiert. Das Werk heißt, dass die Unzulänglichkeit der philosophischen Beweisführung, wo er zeigt, dass der Al-Ghazali also ein philosophischer Dummkopf ist. Aber diese Spannung, die ist also, wenn Sie mit, also wir gehen ein bisschen historisch mit dieser Texte um, aber diese Texte von Al-Ghazali, die sind in der arabischen philosophischen Kultur noch immer lebendig. Auch dieser Konflikt, also wie muss man jetzt mit diesen Thesen umgehen? Nach der Art und Weise von Al-Ghazali oder die Art und Weise von Averroes. Und wir schauen uns mal also das letzte Stück von diesem die Unzulänglichkeit der philosophischen Beweisführung an. Ich mache eine kleine Fußnote. In der letzten Zeit sind viele dieser wichtigen arabischen Texte in einer englischen Übersetzung vorgelegt. Und Sie wissen, die arabischen Autoren, die sind immer, wo es um Kritik geht, ein bisschen expliziter als lateinische Autoren. Okay, so endet dieses Buch. In this book we have undertaken only to muddy their doctrine. So er sagt, hier in diesem Werk habe ich nur die Philosophen also ausgepeitscht. And throw dust in the face of their proofs with that which would reveal their incoherence. So ich habe gezeigt, dass deren Argumenten gar nichts halten. We have not undertaken to defend a specific doctrine. Ich habe jetzt hier nicht gesagt, welche Lehre ich verteidigen will, and thus have not departed from the purpose of this book. Wir haben uns nur an unsere Aufgabe gehalten. We will not go exhaustively into the proofs for the world's temple creation, since our purpose is to refute their claim that they have knowledge of its pre-eternity. Okay, as regards affirming the true doctrine, wo es also um die wahre Lehre geht, die eigentlich noch folgen müssen, we will write concerning it another book. Das mache ich an einer anderen Stelle. After completing this one. Nachdem ich das hier abgeschlossen habe. Weil die Frage der Ewigkeit der Welt ist die erste Frage, die er in diesem Buch abhandelt. Da folgen noch eine ganze Reihe. We will write concerning it another book after completing this one. If success comes to our aid, God willing, and we will name it the Principles of Belief. In it, we will devote ourselves to affirming, just as in this work we devote ourselves to destroying, and God knows best. Sie sehen, dass Sie also sehr stark aufpassen müssen, wenn Sie sich in diese Quellen bewegen, dass Sie nur einen Text nehmen und darauf sich stützen. Sie müssen immer gut wissen, was der Autor eigentlich tut. Also welche Frage er sich selbst gestellt hat. Okay. Die Diskussion, weil wir haben nicht mehr viel Zeit dahin mit der Vorlesung, deshalb werde ich jetzt nicht länger auf diese arabische Sache eingehen. Aber aber, und zum Lateinischen übergehen, aber irgendwie finden sie da dieselbe Konstellationen. Und im Lateinischen tritt die Diskussion eigentlich viel später auf, und zwar im 13. Jahrhundert. Weil im lateinischen Bereich Aristoteles und diese griechischen Kommentatoren viel später rezipiert wurde. Und die wurde dann rezipiert, also zusammen mit diesen Übersetzungen von die arabischen Diskutanten. Und die Texte, die da so im arabisch-islamischen Bereich eine Rolle spielten, also das war nicht dieser von Al-Ghazali, weil den hatte man nicht in einer Übersetzung, man kannte nur die Kritik von Averroes da drauf. Aber wichtige Autoren sind zum Beispiel Avicenna und Averroes, die beide der Meinung waren, dass man rational nur die Ewigkeit der Welt halten kann. Und wo es dann um die Zeitlichkeit der Welt geht, dann sagt die immer, ja, das ist für Kinder, für alte Frauen, also die Frommen. Aber der denkt, der kann nicht zu einem anderen Schluss kommen. Aber der denkt, kommt also zum Schluss, dass die Welt eigentlich ewig ist. Aber der würde auch nie zum Schluss kommen, dass deshalb die Welt gleich mächtig ist wie Gott. Aber der Nichtgebildete, der könnte vielleicht, wenn du denen sagst, dass die Welt ewig ist, denken, oh ja, dann ist die Welt also göttlich. Und deshalb gibt es diese religiösen Stories über Ewigkeit, über Zeitlichkeit. Die sind also für die Leute, die es nicht anders schlucken können. Ne? Und die solche Leute wie Al-Ghazali, die haben sich total daran geärgert. Die sagten, nein, das ist, man kann das auch philosophisch zeigen. Okay. Also man kannte den Al-Ghazali, habe ich gesagt, aber dann in der Kritik von Averroes. Und allgemein, das ist sehr interessant eigentlich, dass man deshalb allgemein das Bild hatte, dass arabische Autoren von einer notwendigen Schöpfung ausgehen. Also eigentlich, man ging davon aus, das muslimische Weltbild ist ein Weltbild, wo alles notwendig geschieht. Weil Gott hat die Welt als ein notwendiges Akzident seiner Wesenheit hervorgebracht, ewig. Deshalb hat es keinen Sinn, einen Zeitmoment anzunehmen. Nun, dieses wurde noch verstärkt durch ein Werk, das als Schlussstein der aristotelischen Metaphysik galt, nämlich den sogenannten Liber de Causis, Buch über die Ursache. Jetzt müssen Sie mal, das ist ein bisschen eine komplexe Sache, mal kurz aufpassen. Dieses Werk war aus dem Arabischen übersetzt ins Lateinische im 12. Jahrhundert. Und es war nicht klar, wer jetzt der Autor war. Und einige, weil es auf Arabisch geschrieben war, dachten, es ist Avicenna. Es ist eine Zusammenfassung von Avicenna. Dieses Buch ist in Wirklichkeit aber eine Zusammenfassung aus Proklos. Und da haben sie in der Tat die Auffassung, dass du hast ein erstes Prinzip und daraus strömt also das ganze Sein, die ganze Wirklichkeit hervor. Ewig. Ich habe gesagt, dieses Werk wurde Avicenna zugeschrieben, aber auch Aristoteles zugeschrieben. Man wusste eigentlich nicht, wo das herkam. Ich hatte ja vorher gesagt, was das Problem, was man eigentlich bei Aristoteles findet, dann da ist das erste Prinzip nur Prinzip der Bewegung, nicht des ganzen Seins. Und jetzt mit diesem Liber de Causis dachte man, ja, nein, das ist von Aristoteles, weil er hier quasi die Antwort gibt auf ein Problem, das bei ihm noch steht. Weil wie verbindest du eigentlich die einzelnen Elemente der Schöpfung mit diesem ersten Prinzip, dem Sein nach, weil was der Bewegung betrifft, das hat er gemacht. Und dann dachte man, aha, das ist hier dieses Liber de Causis. Und deshalb galt das eigentlich als ein Schlussstein der aristotelischen Metaphysik. Weil wenn die mittelalterlichen Autoren, die lateinischen mittelalterlichen Autoren, übrigens auch im islamischen Bereich, über Aristoteles sprechen, dann meinen sie eigentlich immer die peripatetische Tradition. Das ist Aristoteles, die Kommentatoren, und für die Lateiner gehört dazu auch Avicenna, Averroes und auch dieses Liber de Causis. Dieses Liber de Causis ist ein ganz dünnes Buch. Es ist so aus 30 Sätzen aufgebaut, die kommentiert werden. Also die Sätze stammen und auch Teile der Kommentare aus diese Elementatio Theologica von Proklos. Und für uns ist der vierte Satz ein ganz wichtiger, weil dort heißt es, ich sage erstmal den Satz auf Lateinisch und nachher haben wir den in deutscher Übersetzung an der Wand. Prima res, rerum creatarum est esse. Das heißt, das erste Ding, das geschaffen wurde, ist das Sein. Und also in der Übersetzung, und ich habe hier diese Übersetzung verwendet, die, finde ich, einen guten Kommentar hat. Jetzt muss ich, wo habe ich meinen? Ah, hier. Und da sehen Sie, da rechts steht diese römische 4, das ist also der vierte Satz. Das erste der geschaffenen Dinge ist das Sein. Weil man geht eigentlich davon aus, dass das erste Prinzip selbst kein Sein hat, sondern ist nur das eine. Und das, was aus diesem einen strömt, ist das Sein. Und vor ihm gibt es kein anderes Geschaffenes. Ich mache erstmal eine kurze Bemerkung zu diesem Satz. Also da steht im Lateinischen prima rerum creatarum, also die erste der geschaffenen Dinge. Und dann geht es weiter, also kein anderes Geschaffenes, ante ipsum creatum aliud. Und deshalb, dass also die Autoren, die das lasen, also in dieser lateinischen Übersetzung, ein bisschen verwirrt waren, weil es geht hier über Schöpfung, es geht hier über Kreaturen, die geschaffen sind. Und deshalb kriegte man entweder Bewegungen, wo Leute sagten, nein, das hat Aristoteles nie gesagt. Das muss irgendwie ein von uns geschrieben haben. Übrigens, Thomas von Aquin war der Erste, der wusste, dass das irgendwie eine Fälschung, aber dass das eine Zusammenfassung aus Proklos war, also von jemand konstruiert. Und andere sagten wieder, nein, der Aristoteles, der lehrt auch die Schöpfung. Das kannst du hier sehen in diesem Text. So wurde die Diskussion sehr komplex. Und jetzt mal das Argument, das ist so, also das Sein wird hier als ein Geschaffenes gesehen. Das ist so, weil das Sein über den Sinnen, also das, was man sehen kann, über die Seele und über dem Geist steht. Das heißt, das Sein ist das alles Umfassende. Sein ist Welt, könnte man sagen. Und nach der Erstursache gibt es kein umfassender, noch früher Geschaffenes als das Sein, weil alles ist in irgendeiner Weise. Und das erste Prinzip ist nicht, das ist sogar jenseits. Deswegen ist es höher stehend als alle anderen geschaffenen Dinge und in höherem Maße geeint. Also hier wurde gesagt, das Sein ist geschaffen. Also die Welt ist geschaffen. Jetzt schauen wir uns nochmal einen anderen Satz an, warte, ich muss noch erst etwas hinzufügen. Die gehen also davon aus, das erste Prinzip quillt über, wie eine Quelle, und das, was überquillt, ist das Sein. Und dieses Sein verteilt sich dann in den verschiedenen Formen, die du hier sehen kannst. Ein ziemlich komplexer Vorgang, Sie müssen das mal lesen. Ich werde jetzt nicht sagen, wie das funktioniert. Können wir ein anderes Mal machen. Für uns ist jetzt wichtig, dass er der Autor unterscheidet zwei Typen von Substanzen. Einfache Substanzen und zusammengesetzte Substanzen. Und er würde sagen, nur die zusammengesetzte Substanzen sind entstanden. Und dann verwendet er das Wort nicht creata, sondern Generata. Also er unterscheidet ein Entstehen. Ich sag mal, ohne Entstehen, das ist Creatio, und ein Entstehen aus anderem. Und das wird Generatio genannt. Ja? Also hier sehen Sie eine deutliche Trennung zwischen einem Begriff, dass die Vorgänge, Entstehungsvorgänge in diesem Bereich, wo also etwas aus etwas anderes gebaut wird, also bei zusammengesetzten Substanzen, bei zusammengesetzten Wesen. Und er stellt fest, ja, aber zusammengesetzt, es ist immer zusammengesetzt aus etwas, und das Prinzipielle kann ja nicht so hervorgebracht sein, es muss auf eine andere Art und Weise hervorgebracht sein. Das ist also als Seien aus diesem Ersten rausgequält. Und interessant ist, dass er sagen würde, dass Ewigkeit gilt für dieses Letzte, Zeit gilt für das Erste. Also Zeit gilt für das Zusammengesetzte, Ewigkeit gilt für das Geschaffene, direkt Geschaffene. Und wie ist es dann mit dem Ersten, wie ist es dann mit dem Gott? Der ist jenseits von Zeit und Ewigkeit. Also in der Liber de Causa wird gesagt, darüber kannst du kein Wort verlieren. Das weißt du nicht. Jeder Begriff geht da zu kurz. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, diese neoplatonische Art und Weise, um über das erste Prinzip zu denken. Da passt keine Begrifflichkeit. Und Sie sehen Sie hier, wie, und deshalb habe ich das jetzt zitiert, wir lesen nachher die Passage, das Mirabile Dictu. Einige Autoren im Mittelalter sagen konnte, Aristoteles hat behauptet, es gibt eine ewige Schöpfung. Und wenn Sie das jetzt lesen, dann können Sie denken, aber was waren die also vertickt? Weil das hatte Aristoteles doch nie gesagt. Aber für denen hat Aristoteles das gesagt, nämlich für die Autoren, die davon ausgingen, dass dieses Werk ein Werk von Aristoteles war. Ja, wir werden das nachher, wenn wir uns die mittelalterlichen Auffassungen anschauen, sehen. Also, Sie sehen, dass man nicht nur davon ausging, die Zeit ist ewig, nach Aristoteles, sondern dass die Welt geschaffen ist und trotzdem ewig. Okay. Also wir sind jetzt bei der 28. Proposition. Jede Substanz ist einfach, die durch sich selbst besteht, nämlich durch ihr Wesen. Also sagt, es gibt bestimmte Substanzen, die sind nicht verursacht, die bestehen wie von selbst. Das sind die einfachen. Denn sie wurde, jetzt kommt es für uns, ohne Zeit geschaffen. Und steht, oder eine solche Substanz, denn sie wurde ohne Zeit geschaffen und steht hinsichtlich ihrer Substantialität höher als die zeitliche Substanz. Der Beweis dafür ist, dass sie nicht von etwas erzeugt, und jetzt steht generata, nicht creata, dass sie nicht generata wurden, denn sie besteht durch ihr Wesen. Und die Substanzen, die von etwas erzeugt wurde, sind zusammengesetzte Substanzen, die unter der Erzeugung fallen. Damit ist also klar, dass jede Substanz, die durch ihr Wesen besteht, nur in der Zeitlosigkeit ist, denn sie ist erhabener und höher als die Zeit und die zeitlichen Dinge. Ja? Sie sehen, wie die Diskussion langsam komplex wird. Ja? Okay. Ich gehe jetzt auf 4.1 und 4.2 ein. Also das heißt die lateinische Diskussionen. Wie gesagt, der Höhepunkt liegt so im 13. Jahrhundert, zweite Hälfte. Und dann vor allem so in Paris. Und das kommt, weil um diese Zeit, also um 1250, an der Pariser Artes-Fakultät, und das ist quasi die philosophische Fakultät, dann also alle Schriften von Aristoteles, die bis dann bekannt waren, im Unterricht eingesetzt wurden. Das heißt nicht nur die logischen Schriften, sondern auch die physischen Schriften, die metaphysischen Schriften und die ethischen Schriften. Und das führte natürlich zu einer ganz neuen Diskussion. Man wusste schon vorher, was eigentlich da bei Aristoteles stand. Aber wenn das natürlich im Wissenschaftsbetrieb eingesetzt wird, dann entsteht nochmal eine ganz neue Dynamik. Eins wird dann viel besser, die Systematik des ganzen Corpus Aristotelicum deutlich. Und, wichtig, es gab natürlich Bemerkungen von Studenten, die nicht ganz mitkamen. Und die all diese Subtilitäten nicht mehr ganz gut folgen konnte und deshalb natürlich aus der Spur gerieten. Jetzt muss ich mal schauen. Und die Grundkonstellation dieser Debatte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist, also man sieht das in der philosophischen Fakultät, wo die Profs die Werke von Aristoteles kommentierten. Sie wissen, das ging im Mittelalter so ein bisschen, wie ich das hier mache. Das heißt, man hatte einen Text und der wurde vorgelesen und kommentiert. Das ging so Satz für Satz, wurde der Text also zerschnitten und analysiert. Und da gab es kein Entweichen, die heiße Stellen mussten diskutiert werden. Und einige dieser Profs kamen zur Schlusse, wenn du Aristoteles auslegst, musst du sagen, dass Aristoteles das behauptet hat, die Ewigkeit der Welt. Also, dass wenn du natürlich, also nicht mit dem Glauben, sondern mit Mitteln der Philosophie argumentierst, wie Aristoteles das tut, dann kannst du ihm nicht widerlegen. Und die Frage war, was heißt das? Dass du jetzt mit der Philosophie ihm nicht widerlegen kannst. Und die Theologen reagierten da ganz unterschiedlich drauf. Es gab einigen, die waren ziemlich mutig und die sagten, natürlich kannst du Aristoteles widerlegen. Aristoteles hat Fehler gemacht und die kann ich dir genau andeuten. Also der Standpunkt des Glaubens kann man philosophisch begründen. Anderen waren ein bisschen klüger. Und die würden sagen, das kann man nicht. Man kann Aristoteles nicht widerlegen, aber man kann klar machen, dass der Gegenteil, nämlich der Standpunkt des Glaubens, nicht widerlegt werden kann. Das heißt, dass du dafür auch redliche Gründe geben kannst. Das heißt, für beide Alternativen kannst du philosophisch argumentieren. Das heißt, philosophisch kannst du nicht zu einem Entschluss kommen. Hier hast du also eine echte philosophische Kontroverse. Die Entscheidung muss also von etwas außerhalb der Philosophie getroffen werden. Entweder von einem, der dabei war, oder von jemandem, der dir darüber erzählt, wie es in der Schrift steht. Wissen Sie, wer diese Auffassung vertreten hat? Die also etwas klügere? Haben Sie eine Ahnung? Also der schaut uns da ganz streng schon an. Ne? Es war nämlich Thomas. Und der Grad dieser, das ist auch, weshalb ich das Zitat da gegeben habe, weil er sagte zu anderen, die davon ausgingen, man kann Aristoteles naturwissenschaftlich oder philosophisch widerlegen, der sagte, fange nicht an. Weil wenn dein Beweis nicht stimmt, dann hacken die Philosophen dich in der Pfanne und den Punkt, den du eigentlich machen willst, wird als ein lächerlicher Punkt dargestellt. Also folge nicht diese Strategie. Sie sehen so, wie diese Frage direkt also die Problematik von Glauben, Wissen trifft. Wo es jetzt nicht so sehr um Offenbarungsglaube geht, sondern dass man also Entscheidungsträger hier, also woher weißt du dann jetzt, ob die Welt ewig ist oder nicht, dass die anders begründet werden müssen. Ne? Und ich schaue auf die Uhr, weil wir noch die Evaluation haben. Und interessant ist hier zu sehen, wie die Profs an der Artes-Fakultät, also die Philosophen, darauf reagierten, also nicht alle, aber einigen, die würde sagen, und jetzt kommt's, was für uns wichtig ist, die würden sagen, diese Argumenten von Aristoteles sind dennoch beweiskräftig. Und das steht nicht im Widerspruch zur Auffassung des Glaubens, denn diese Beweiskraft der aristotelischen Argumenten ist eine konditionelle. Das heißt, wenn man nach einem Grund sucht, dann folgt notwendigerweise der Standpunkt von Aristoteles. Aber wenn du glauben willst, dann machen die eine Analyse, was heißt Glauben. Jetzt meine ich nicht, oder sie, nicht Glauben im ganz alltäglichen Sinne wie, ach ja, ich glaube, dass es jetzt, weiß ich nicht was, 2 Grad friert draußen. Aber Glauben in dem Sinne, wie man im Credo, also Sätzen annimmt, die man also als Ausgangspunkt annimmt, das heißt, dass etwas, das man nicht rational begründen kann, aber dennoch annimmt, um rationales Sprechen sinnvoll zu machen, sagen die, nun, wenn du das unter Glauben verstehst, dann meinst du doch, bei ich glaube, dass die Welt nicht ewig ist, dass ich kann für das Entstehen der Welt keinen Grund angeben. Man braucht also... Es gehört also genau beim Glauben zu sein, dass die Welt in der Zeit gemacht ist, oder anders formuliert, genau das Gegenteilige anzunehmen von dem, wo die Philosophie, das Gegenteil anzunehmen von dem, was die Philosophie sagt. Und Sie sehen so, wie das Argument, das man bei den arabischen Denkern findet, hier eigentlich zurückkehrt. Also Glauben ist für die Kinder. Wenn du nicht begründen willst, Das kannst du tun. Da musst du natürlich nicht behaupten, was die Philosophen sagen, weil das kriegst du nicht also hingedreht. Da musst du das andere behalten. Okay. Ich frage mich jetzt, ob ich mache hier noch ganz kurz, wir haben noch 15 Minuten, da kriegen Sie 10 Minuten für die Evaluation. Es ist so, also ich werde jetzt auf diese verschiedenen Standpunkte aus dem 13. Jahrhundert eingehen. Und egal, welche Lösung man da gab, es war ja klar, und das ist, finde ich, einige der Enigmen der mittelalterlichen Philosophie. Es war ja jedermann klar, dass dieser Text von Aristoteles, dass der irgendwie problematisch war. Ja, dass du damit in Teufelsküche kommst. Aber dennoch ist dieser Text eigentlich als Grundtext des Unterrichts geblieben. Bis ins 18. Jahrhundert. Das ist ziemlich merkwürdig. Und wir werden in der nächsten Sitzung dann auch uns einige Statuten der Universitäten anschauen. Da wird genau auf diese Problematik eingegangen. Heißt aber, dass ein potenziell gefährlicher Text im Unterricht immer gelesen wurde. Und in diesem Rahmen müssen Sie dann auch diese berühmte Verurteilung von 1277 sehen. Das war ja eine Verurteilung, wo gewisse Sätze angeklagt wurden, als Sätze, die man nicht halten solle, weil die ja irgendwie verwirrend waren. Und ich überlege mir, ob ich jetzt eine ganze Büchse aufmache. Ja, also dann ist das der Abschluss jetzt. Es wurde also in 1277 eine Reihe von Thesen, philosophische Thesen, verurteilt. Und diese Verurteilung, also das ist jetzt die neueste Edition von diesem Syllabus, das sind so 219 Sätze, die ungefähr gehen wie, ich gehe nächste Woche nochmal drauf ein, aber ich zeige Ihnen, wie diese Sätze zum Beispiel lauten. Der Naturphilosoph muss schlechthin das Neuentstehen der Welt leugnen, weil er sich auf Naturursache und natürliche Gründe stützt. Zum Beispiel einen solchen Satz, davon sagte der Bischof von Paris, der darf an der Universität nicht gehalten werden. Und jetzt fragen Sie sich, was muss jetzt so ein Bischof mit an solchen Satz? Aber der Bischof hatte die Sorge um das Seelenheil der Christen. Der machte sich also Sorge, dass bestimmte philosophische Thesen, die zwar in der Vorlesung Sinn machten, wenn die in einem anderen Kontext verwendet wurden, zu großen Problemen führen können. Und deshalb sah er es als seine also pastorale Aufgabe an, diese Sätze zu verurteilen. Daraus ist in letzter Zeit unheimlich viel gemacht in der Forschung. Ich möchte Sie ein bisschen sensibilisieren für, was Sie darunter verstehen müssen. Erinnern Sie sich noch, ich habe doch in der letzten oder vorletzten Sitzung mal an der Wand geschrieben, 2 plus 3 ist 5, ist unwahr. Wissen Sie noch? Weil ich Ihnen deutlich machte, dass wenn Sie einen Kreidenstrich machen, so 2, Kreidestrich machen so, ein Kreidestrich mache so, ist gleich, und dann ein Kreidestrich mache so, dass das nicht gleich ist. Also 2 plus 3, diese Ziffern, sind nicht gleich 5. Ja? Es geht um den Inhalt. Okay, wenn Sie jetzt nach draußen gehen und Sie Ihre Brötchen kaufen wollen und Sie irgendwie mit der Verkäuferin an der Theke einen Streit anfangen möchten über die Bezahlung, da könnte zu sagen, entschuldige, 2 plus 3 ist nicht 5. Und dann ist die Verkäuferin natürlich völlig verwirrt. Und da sagen sie, doch, das wurde an der Uni gesagt. 2 plus 3 ist 5. Und wenn diese Verkäuferin sagt, ja, aber das kann nie jener behauptet haben. Doch, und dann zitieren sie das, was ich gesagt habe. Und wenn sie es noch stärker machen werden, dann geben sie dieser Verkäuferin nochmal diese Explikation dabei. Und dann ist er natürlich völlig verwirrt und da kommt der Chef rein und da sagt, entschuldige, diese Debatten werden nicht an der Theke geführt, wo es um die Bezahlung geht. Das können Sie an der Uni tun, wo es um semantische Probleme geht. Aber wo es um Bezahlung geht, lassen Sie diesen Unsinn. Und so wurde der Aristoteles an der Universität gelesen und man argumentierte, okay, wenn man von gewissen Voraussetzungen ausgeht, Voraussetzungen, die die Naturphilosophen zu Naturphilosophen machen, dann musst du annehmen, dass die Welt notwendig ewig ist. Jetzt rennen die Studenten raus und sagen, die Welt ist notwendig ewig, die Welt ist notwendig ewig. Und dann greift der Bischof natürlich ein, weil er denkt, wenn meine Leute das glauben, dann kriegen die ein kleines Problem. Das werde ich dann in der nächsten Woche zeigen, welche Probleme dann daraus entstehen. Und er sagt dann, zu den Profs an der Philosophischen Fakultät, das dürft ihr so nicht mehr lehren. Und jetzt zeige ich noch mal den Wortlaut dieses Satzes, weil wir nachher die Quelle von dieser, es ist nur eine von 219, ich werde euch dann die Quelle zeigen, da werden Sie sehen, dass der Wortlaut gerade ein bisschen anders ist. Aber hier steht, der Naturphilosoph muss schlechthin das Neuerstehen der Welt leugnen. Hier wird nicht gesagt, der Naturphilosoph muss als Naturphilosoph, sei es, man liest schlechthin, also simpliciter steht im Lateinischen, dass man sagt, okay, der Naturphilosoph muss schlechthin als Naturphilosoph die Ewigkeit der Welt. Das steht da aber nicht. Also wenn du sie so formulieren, steht da, der Naturphilosoph muss, Doppelpunkt, schlechthin die Ewigkeit der Welt leugnen. Das hat aber nie jemand vertreten. Was vertreten wurde, war, der Naturphilosoph muss als Naturphilosoph notwendig die Ewigkeit der Welt leugnen. Ja? Sie sehen hier dasselbe Wortlaut wie der Ibn Sabin, den arme Kaiser peitschte, als er sagte, alle Behauptungen von Aristoteles, nee, das kann nie wahr sein. So geht das hier auch. Ich werde stoppen hier. Ich gehe in der nächsten Sitzung auf diese Problematik ein, dann zeige ich Ihnen auch, wie das in der Forschung aufgegriffen wurde. Weil das hat einen ganz neuen Blick auf die mittelalterliche Philosophie geöffnet, die, denke ich, mit einem Fragezeichen versehen werden muss. Okay, bis dann.